zu einer neuen Folge von Web Free Next Level. Ich bin André. Hallo Stefan, grüß dich. Guck mal, ich bin auch jetzt in der Sonne.
Du bist auch in der Sonne, wunderschön. Wunderbar, grüß dich André. Und natürlich wie immer einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, wann immer ihr diese wundervolle Podcast-Folge hier hört. Ja, André sitzt in der Sonne, ich sitze schon im Dunkeln, heute ein bisschen später. Das heißt, bei mir ist schon längst die Sonne untergegangen und André sitzt hier im wundervollen Sonnenschein.
Ja, richtig. Heute mal in München, wunderschön. Richtig. Und die Sonne scheint, ich muss nachher nochmal raus. Ja, genau.
Und da, du hast unbedingt.
Dafür hast du wahrscheinlich wieder irgendwie über 20 Grad, 25. Wir wollen es auch gar nicht hören. Auch die Zuhörer wollen es auch nicht hören. Ich glaube, sie wollen es nicht hören.
Okay, einfach um euch alle ein bisschen zu beruhigen. Es hat gestern geregnet und zwar heftig und es hat gewittert den ganzen Nachmittag. Und ich habe nur ganz kurz gestern die Sonne gesehen. Das spielt nicht so eine Rolle. Es hat geregnet.
ja, siehst du? Genau.
Also ich sag mal so, der Regen hat dazu beigetragen, dass es sich mal wieder ein bisschen runtergekühlt hat. Zumindest so um 3-4 Grad.
Ja, von 28. Ist auch egal. Ist auch egal. Der Markt kühlt sich auch nicht ab, um jetzt mal die Schleife zu fliegen. Genau. Der Markt kühlt sich nicht ab. Nein, er überhitzt. Fear and Greed immer noch auf 11. So soll es sein.
Das wird sich jetzt aber gerade wieder ändern. Gerade heute haben wir ja mal wieder so einen kleinen Aufwärtsschrei des Marktes. Bitcoin bei 3,5% plus, Ethereum 6% plus, Ausreißer, Polkadot 20% plus. Ja, es fühlt sich fast an wie eine Altcoin-Season.
Oh, toll.
Ja, aber ist natürlich... Aber ist natürlich so tief, wie der Markt natürlich auch gefallen ist. Die Zahlen wirken erstmal groß, aber wenn man dann auf den Chart guckt, dann ist das wirkt es erstmal wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber insgesamt wissen wir ja halt auch, und das habt ihr ja auch über das wochenlange, monatelange Zuhören hier gelernt, ein Markt kann nicht in eine Richtung gehen, ohne Korrekturen zu fahren. Und das gilt natürlich sowohl für die Aufwärts- als auch für die Abwärtsbewegung. Und der Markt ist halt an einem schönen Bounce-Level angekommen. Und das ist ja auch das, ich glaube, was ich letzte oder vorletzte Woche auch schon mal angekündigt habe, ist, dass wir hier in einem guten Bereich sind. Der Markt hat Potenzial weiter zu fallen, aber dass hier ein guter Bereich ist, wo der Markt dann auch erstmal wieder ein bisschen Luft holen kann, bevor er höchstwahrscheinlich, ja, es ist alles in Wahrscheinlichkeiten, wir haben alle keine Glaskugel, sondern einfach nur anhand von Vergangenheitsdaten und wie ich den Markt lese, dass wir dann wahrscheinlich nochmal einen letzten Abwärtsschwung bekommen nach dem Sommer, wo wir dann tatsächlich dann die Bodenbildung einleiten, wo dann der Markt wieder anfängt, höhere Preise anzuhandeln, gemäßigt, eher in einer Seitwärtsbewegung, aber seine Tiefs wahrscheinlich dann nicht mehr rausholen wird, was so ein bisschen dann der sichere Boden des Marktes sein wird, höchstwahrscheinlich, ja.
Da liegt es daran, dass wir, also ich sag mal, das All-Time-High, dass wir in dieser Range des All-Time-Highs gerade sind, also des alten All-Time-Highs, liegt das daran, dass wir nicht noch tiefer fallen? Also ich bekomme immer die Frage gestellt, fallen wir noch tiefer, gehen wir unter 60 und so weiter und so weiter. Oder ist das jetzt dadurch, dass das All-Time-High so ein bisschen, ich meine, das ist alles Glaskugel, das ist klar, aber
Nee. Ich muss das antesten. Ja, also ich sag mal, natürlich, klar spielt das ursprüngliche All-Time-High auch eine Rolle. Das war ja davor bei $69.000. Wir haben es unterschritten, wir sind ja bis auf 60.000 in im Tief gefallen, stehen jetzt ungefähr bei $66.000 pro Bitcoin. Ja, also haben wir jetzt hier auch schon einen schönen Bounce von guten 10% gesehen. Ja, das ist ja auch so die Volatilität in der vorzeitigen Bodenbildung. Ja, also ich würde mich hier nicht hinstellen und sagen, der Markt läuft jetzt wieder bullisch auf jeden Fall. Das auf gar keinen Fall. Sondern, dass der Markt halt einfach seine Korrekturphasen braucht, bevor er dann seine eigentliche Richtung weiter fortsetzen kann. Und wie gesagt, das hier ist halt aktuell das Preislevel, was sehr, sehr interessant ist für Käufer. Und das spielt natürlich auch damit zusammen, dass ja auch in diesem Preisbereich, der liegt noch ein bisschen tiefer, aber dass ja da auch die ETFs an den Start gegangen sind.
Ja, sehe ich auch so. Ja, interessant. Sehr interessant. Aber eigentlich muss man ganz fairerweise sagen, außer dass es jetzt wirklich ein bisschen schwankt, so 10% rauf und runter, ist es ja eigentlich relativ ruhig. Also jetzt zumindest in dem Bereich. Klar, wenn ich natürlich jetzt auf die 100.000 schiele, dann ist es was anderes. Dann ist es nicht beruhigend. Aber ich sag mal jetzt in dem Bereich, wo er sich gerade befindet, ist es relativ ruhig. Genau.
Ja,
meine Einschätzung, es geht noch tiefer. Aber wir werden sehen.
Aber das muss man ja halt auch wirklich immer in Realismus setzen. 50-60% Korrekturen in Bitcoin und bis zu 80%, teilweise 90% Korrekturen in Altcoins sind in diesem Markt halt völlig normal. Deswegen finde ich es auch immer wieder spannend, wie jeder Zykluswechsel aufs Neue diese Panikmache losgeht. Die Leute wirklich richtig Angst haben. Oh mein Gott, ist es jetzt wirklich so weit und ist es tot und geht Bitcoin jetzt auf Null? Und das hat sich in jedem Bärenmarkt wiederholt und tatsächlich jetzt immer noch wiederholen sich genau diese Fragen. Und da denke ich mir dann halt auch so, hat dir die Vergangenheit nicht gezeigt, dass es nicht der Fall ist, sondern dass wir hier in einer Korrektur sind, die absolut normal läuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Korrektur, wie wir sie dieses Mal aktuell sehen, die ist sowas von soft, zumindest was Bitcoin angeht. Ich will nicht über die Altcoins sprechen, die haben ja die meisten, haben wir auch schon lang und intensiv drüber gesprochen. Wir haben nicht mehr 20.000 Altcoins, sondern mittlerweile mehrere Millionen Altcoins. Die sind ja gar nicht richtig ins Rollen gekommen. Ja, das heißt, die hat es natürlich hart, sehr, sehr hart getroffen mit dem Crash. Aber Bitcoin korrigiert aus meiner persönlichen Erfahrung sehr normal und human, sehr soft. Also es ist jetzt nicht halt, dass man Liquidationswicks nach unten sieht oder 20% Kerzen, wo man sich so denkt, was zum Teufel passiert hier gerade? Das bleibt halt momentan komplett aus und deswegen ist diese Korrektur soft und absolut im Rahmen.
Ich schaue mir gerade das Chart von Ethereum an. Ich meine, das ist ja fast parallel. Ein paar Veränderungen hast du da schon, aber ja. Unter 2000 ist natürlich auch hart, ne? Von knapp von 3,8 oder 3,6 runter auf 2000.
Ja. Aber auch das normal für Ethereum. Ja. Nochmal zur Erinnerung. Wir haben von der Korrektur, die im letzten Zyklus ja angefangen hat, die hat ungefähr im Oktober 2021 angefangen und Bitcoin hat dann im Dezember 2022 seinen Boden gefunden. Also gut ein Jahr nach dem All-Time-High, seinen absoluten Boden. Da ist Bitcoin 77% korrigiert und hat dann tatsächlich halt, und deswegen meine ich, ne, einfach nochmal auch so ein bisschen darauf achten, dass nicht nochmal eine Liquidation kommt, ja, hat ungefähr ein halbes Jahr, bevor er seinen wirklichen Boden erreicht hat, halt noch einmal so eine richtig starke Abwärtsbewegung gemacht und das war auch die Bewegung, womit keiner wirklich gerechnet hat, was den Leuten sehr, sehr viel Angst in dem Markt ausgelöst hat, weil Bitcoin ist schon auf 30.000 gefallen und da hieß es, tatsächlich weit und breit, da war ich auch noch extrem involviert in dem Space. Jeder hat bei 30.000 die Bottom gecallt. Und als dann Bitcoin durch die 30.000 auf die 25.000 geschossen ist, auf die 20.000 geschossen ist, da hast du schon gesagt, puh. Und als es dann halt schon wirklich in diesen 10er-Bereich kam, 15.000, da war dann natürlich dann so Angst und Bange, weil Bitcoin hat angehalten, ich glaube, bei knapp 18.000. Und da war dann so, jetzt kann er aber nicht mehr tiefer gehen. Jetzt ist es wirklich so. Und dann, das war im Juni 22 und dann im November 22 hat Bitcoin gesagt, ich kann tiefer gehen und zwar bis auf 15.000. Und da war wirklich, also da war richtig Alarmstufe rot im Markt und hat da, das war halt so ein richtig schöner Shakeout, den man gesehen hat, weil das hat selbst die coolsten Leute im Markt ein bisschen ins Zweifeln gebracht.
Also wie viel ist es damals? 77% hast du?
77% von 69.000 auf 15.000.
Okay, so. Und das heißt, wir sind aber jetzt von 124 runter knapp die Hälfte. Das heißt, wir sind bei 50%. Ja, ein bisschen mehr.
Das All-Time-High ist ja bei 126.000 gewesen. Wir sind auf 60.000 gefallen. Ist insgesamt eine Korrektur von 52% zu Bottom aktuell.
Dann haben wir noch ein bisschen Luft.
Ja, wir haben aber auch andere Marktteilnehmer. Ja, also ich denke mal, dass wir nicht wahrscheinlich, ja, keine Finanzberatung, ihr wisst es, ich denke nicht, dass wir eine Korrektur größer 60% sehen. Das wäre ein schönes Korrekturlevel bis auf maximal die 50.000. Und da sehe ich dann auch tatsächlich, dass da die absolute Bottom, wenn er überhaupt so tief kommt, dass da die absolute Bottom ist. Wie gesagt, ab 75.000 war für mich immer das Level, wo ich sage, ab hier ist ein guter Einkaufspreis. Der Markt hat die 75.000 im Februar dieses Jahr, ich glaube ziemlich genau Anfang diesen Monats, sind wir durch die 75.000 durchgekommen und hält sich jetzt seit 3 Wochen da. Also das war schon mal so ein schöner erster Kaufimpuls, den man dort nehmen kann, wo man auch einen guten durchschnittlichen Einkaufspreis jetzt erzielen konnte, wo man jetzt ungefähr im Break-Even-Bereich sein wird, wo man sagt, okay, hier fühle ich mich gerade wohl, mein Portfolio nach und nach stückweise mit zeitlichen Abständen aufzufüllen.
Hm. Spannend.
Immer mit der Option, bis zu 50.000 noch tiefer laddern zu können. Hm. Laddern heißt nachkaufen.
Keine Finanzberatung. Oh ja, ja, aber ja, vielleicht. Genau.
Ja, das auf jeden Fall zum Marktupdate, was das den preislichen und den Spekulationsinvestitionsspielraum ergibt. Aber wir sind natürlich auch wegen den noch viel spannenderen Themen hier, und zwar Entwicklungen in dem Markt, gerade von der Technikseite her, von Innovation her, Web3, Web4. Und ja,
ja,
können wir absolut niemanden besser fragen als André. Was hast du heute für uns?
Was ich heute habe? Ich habe einen neuen technologischen Standard. Oder nein, man muss es anders formulieren. Es wird über einen neuen technologischen Standard diskutiert. Und zwar über einen neuen Standard in oder auf der Ethereum-Plattform. Und zwar der Ganze hat einen ganz schönen Namen natürlich, wie die alle einen schönen Namen haben. Sie fangen alle mit einem Namen ERC an. Also sprich einem Ethereum-Standard. Und zwar ist es diesmal 8004. Also wir reden über ERC 8004. So, jetzt habe ich schon mal alle Zuhörer abgehangen, was das überhaupt ist.
Genau. Also ich würde jetzt vermuten, ja, als treuer Zuhörer kann ich ja gar nicht sagen, aber als treuer Mitbestreiter dieses Podcastes und was André uns auch immer wieder für tolle Sachen liefert, es wird doch bestimmt was mit AI zu tun haben, oder?
Da bist du ganz nah dran, ganz nah dran. Oh. Also sehr cool, sehr cool. Und zwar wird tatsächlich in der Ethereum Community darüber diskutiert, AI Agents, also sprich Agenten, sozusagen als Standardoption mit auf die Ethereum-Plattform zu bringen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses wunderbare Blackbox-AI-Ding habe, ja, also ich schicke etwas dort rein, dort wird etwas gemacht, ich bekomme eine Information dort hinaus, dass dieses als Standard sozusagen programmiert werden kann, wie ein Smart Contract, also sprich wie ein kleiner Vertrag, auf der Blockchain hinterlegt ist. Das heißt, es ist ein kleiner wartender AI-Agent, der irgendetwas tut, also er ist anprogrammiert worden, etwas zu tun, und dieser wird halt auf der Blockchain Ethereum zum Leben erweckt, beziehungsweise dort anprogrammiert, dort draufgesetzt, damit er halt, wenn er aktiviert wird, also sprich, er bekommt ein Prompting, er bekommt eine Information, er wird irgendwie getriggert, dass er dann eine Aktion ausführen kann. Und das halt als Standard auf dieser Plattform.
Sehr, sehr interessant. Wie aktuell ist dieses Thema? Also wird da jetzt schon lange drüber gesprochen und recherchiert und veröffentlicht? Letzte Woche.
Letzte Woche. Das heißt, wir reden über Anfang Februar, die jetzt gerade diskutiert werden in der Community. Wie kann man diese Themen sozusagen zusammenbringen? Wir hatten es jetzt schon in den letzten Folgen, dass man halt einmal das AI, wunderbare AI-Ding hat, also sprich alles, was so KI-Funktionalitäten hat, und auf der anderen Seite halt die Blockchain als Layer of Trust, also sprich als Wahrheitslayer, als unveränderliche Substanz dorthinter, um diese beiden Welten zusammenzukriegen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir tatsächlich sehr große Diskussionen darüber haben, um diesen Standard halt einzuführen. Wie gesagt, noch ist er nicht da, aber dieser Standard beinhaltet doch ein paar sehr interessante Funktionalitäten, die einen auch so ein bisschen zum Nachdenken bringen, wie denn diese kleinen Handwerker, und ich benutze schon mal das Wort, diese kleinen Handwerker auf AI dort im Endeffekt dann halt zum Leben erweckt werden.
Und mit Handwerker meinst du die Agenten, richtig?
Genau, richtig. Das ist, im Endeffekt ist es ja für mich mein kleiner Arbeiter, mein kleines Handwerkerlein, was halt dort arbeitet. Die Frage, die sich dann natürlich anschließt, ist, wie kann ich diese Handwerker, also sprich diese AI-Agents, im Endeffekt dort so draufbringen, dass ich auch einen Trust, also sprich, dass ich auch eine Vertrauensbasis in diese AI-Agenten dann auch habe. Und das ist nicht so einfach zu beantworten, weil wenn ich auf der einen Seite Blockchain habe, auf der anderen Seite halt AI, ich bringe es dort drauf, ich muss dem ja vertrauen. Das heißt, irgendeiner hat es programmiert, das ist genau wie beim Smart Contract auch, ja. Also irgendeiner hat es programmiert, irgendeiner hat es draufgebracht, vertraue ich dieser Instanz, gibt es dort irgendwelche anderen Dinge, die eventuell dort drin sind, um Schindluder zu betreiben, was ich halt nicht möchte. Das heißt, ich muss denen irgendwie vertrauen. So, und da gibt es halt einen Standard dazu, oder beziehungsweise diskutiert darüber, wie man denn diese kleinen AI-Handwerker sozusagen dann besser dort triggern kann. Und da gibt es eigentlich drei Punkte, die sehr spannend sind. Und zwar, jeder dieser AI-Agents bekommt erstmal einen Ausweis. Also man kann sich das vorstellen, tatsächlich wie so ein, ne, Handwerker. Das heißt, ich bekomme im Endeffekt wie so eine Art Pass. So,
ein Handwerkerausweis.
Handwerkerausweis. Ja, genau, kann man so sehen. Ich finde auch, das Bild finde ich ganz schön. Handwerkerausweis, genau. das heißt, du bekommst erstmal einen Ausweis. Was bist du denn überhaupt? Also wofür bist du da? Also was machst du? Was kannst du tun? Was kannst du leisten? Was kannst du nicht leisten? Von wem bist du programmiert worden und so weiter. Das heißt, du bekommst im Endeffekt eine Identität. Und das ist sehr, sehr spannend. Der zweite Punkt, und ich gehe gleich ein bisschen tiefer auf diese Sachen ein, der zweite Punkt ist, du bekommst eine Bewertung. Also wenn jemand mit dir interagiert, ist wie beim Internet auch sozusagen, wenn ich jetzt irgendjemand eine Bewertung gebe, dann kann ich schon mal zumindest als Externer sehen, was macht er denn? Hat er das gut gemacht? Hat er das schlecht gemacht? Und so weiter. Seit wann ist er denn auf dem Markt? Und so ähnliches. Also Bewertung ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wenn ich dann halt schon länger am Markt bin und mich wirklich etabliert habe, dass ich eine Art TÜV-Stempel bekomme. Also sprich, dass ich so einen TÜV-Report bekomme. Hey, du hast meinetwegen 1000 Reputationen gehabt, du hast so und so viele Bewertungen, du kannst das und das unheimlich gut, du bekommst jetzt sozusagen offiziell von Ethereum sozusagen oder von der Foundation, bekommst du da so eine Art TÜV-Stempel. Und diese drei Dinge werden halt diskutiert, wie man das denn genau umsetzen kann. Und das ist sehr spannend. Also ich fange mal vielleicht mit dem Ausweis an. So, wie kann man denn so einen Ausweis dort haben? Und natürlich benutzt dort, das ist auch klar, benutzt dort Ethereum natürlich ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Möglichkeiten. Und da kommt ein ERC-Standard wieder ins Spiel, der eigentlich schon seit 2021 damals Furore verursacht hat und seitdem eigentlich ja so ein bisschen unter ferner Liefen läuft, und zwar der ERC-Standard 721. Kennst du den? Garantiert kennst du ihn. Wofür er zuständig ist. Garantiert. Du hast bestimmt so kleine Bilder, oder?
Die NFTs natürlich. Wer hätte das gedacht?
Aha. Siehst du? Aha. Auf einmal kommen NFTs wieder ins Spiel. Genau. Mhm. Das heißt, unveränderliche kleine Smart Contracts, die auf etwas verweisen. In dem Fall war es, ne, in der grauen Vergangenheit war es immer ein Bild. Das heißt, ich habe hier so ein Bored Ape gehabt, irgendwelche Affenbilder oder irgendwelche anderen tollen Dinge. Diesmal ist es so, dass dieser ERC-Standard 721 halt auf einen AI-Agenten verweist.
Mhm.
Und ich damit im Endeffekt dem ganzen Handwerker einen Namen geben kann. Also, es ist der Agent XY. So, das heißt, er hat eine eindeutige Zuordnung, wo er dann sitzt. Er hat eine eindeutige Registrierung in diesem Fall. Einen Namen, eine Beschreibung, ein Endpunkt, was kann er erreichen, was macht er, wo ist er integriert, und so weiter. Und, ganz wichtig, wo finde ich den Handwerker überhaupt? Also, wo ist er auffindbar? Weil wenn wir über Ethereum ja reden, ist es ja so, dass wir unfassbar viele Chains auch haben, die auf Ethereum basieren. Das heißt, ist es eine pure Ethereum-Chain oder ist es irgendein Derivat davon? Also sprich, wo ist der Agent? Und das machen sie halt mit dem ERC 721 Standard. Oder die Idee ist es, dieses mit dem 721er Standard zu machen, also sprich mit dem NFT-Standard. Spannend, dieser Ausweis.
Richtig, so. Vor allen Dingen.
Ja, genau.
Ich kann euch da nochmal ein kleines Bild zu den Kopf setzen. Ich habe damals im Großhandel gearbeitet und wir hatten halt Handwerker als Kunden. So, die Sache ist jetzt natürlich die, du kennst nicht alle Mitarbeiter von diesen Handwerkern. Das heißt, schlussendlich kannst du hinkommen und sagen, ich komme von Firma XY und ich brauche beispielsweise jetzt eine neue Toilette. Nimm mal ein einfaches Beispiel. So, das heißt, der kommt rein, der sagt, ich komme von Firma XY, mein Name ist Herr Meier. Ich kaufe diese Toilette und du suchst halt anhand des Namens die Kundennummer raus, kannst dem das zuweisen, schreibst das Ganze aus, das Ding wird per Rechnung, per E-Mail geschickt und der nimmt die Toilette und ist weg und du siehst ihn nie wieder. Ist natürlich die Frage, arbeitet Herr Meier wirklich für Firma XY oder kommt Herr Meier von Firma ZK, sagen wir es mal so, ja? Also absolut. Wissen wir natürlich nicht. Irgendwann war es dann halt auch so eingeführt worden, dass jeder Mitarbeiter unserer Kunden eine Ausweiskarte bekommen hat. Einen sogenannten Handwerkerausweis. Deswegen bin ich auch auf diesen Begriff gekommen. Ein Handwerkerausweis, den er einfach bei dir vorne auf den Tresen legen konnte und du ganz genau sehen kannst, der kommt wirklich von dieser Firma. Ich kann es ihm zuordnen. Hier wird es nie Probleme geben. Ganz einfach.
Ganz einfach. Genau. Und diese Idee ist im Endeffekt dort auch geboren. Das heißt, jemand hat eine wunderbare Lösung, eine Industrielösung gebaut, AI-Lösung, so, und die soll halt auf einer Blockchain abgelegt werden, auf Ethereum. So, und dann braucht dieser AI-Agent einen Ausweis. Was macht das Ding? relativ simpel. Genau. So, und das soll halt mit 721 das. So.
Richtig.
Das heißt, AI-Agent hat erstmal einen Ausweis. So. Jetzt sagt das aber noch nichts über die Qualität. So. Das heißt, die Qualität, das ist dann der zweite Punkt, ist die Bewertung, wenn ich mit dem AI-Agenten interagiere, was an Signalen, an Informationen bekomme ich denn zurück? Wie ist die Qualität der Informationen, wenn ich etwas dort gepromptet habe, etwas hineingeschickt habe, wie ist die Qualität von diesem Agenten? Und diese Signale, und sie heißen tatsächlich Feedback-Signale auch dann in der Foundation, das wird es besprochen, sollen so eine Art Scoring ergeben. Das heißt, jeder AI-Agent bekommt einen Score, wie gut und schlecht er im Endeffekt funktioniert. Und diese Reports, diese Informationen sollen nicht unbedingt on-chain, on the Ethereum-Blockchain installiert oder beziehungsweise draufgeschrieben werden, sondern tatsächlich off-chain. Das heißt, sie sollen in einer anderen Datenbank oder in einer anderen Lösung halt auch laufen. Warum oder was ist die Idee dort hinter? Und zwar im Endeffekt nicht die ganze Datenbank, also sprich die ganze Blockchain zu spammen. Aber das Problem ist natürlich, wenn jemand eine Bewertung macht, kann es natürlich auch eine Bewertung negativer Art sein. Das kennen wir von vielen anderen Bewertungsplattformen, ja, egal ob es Ärzte sind oder meinetwegen bei Amazon oder sonst irgendwas. Wenn ich Bewertungen mache, gibt es auch wieder Unternehmen, die positive und negative Bewertungen machen für dieses Produkt oder
Kannst du ja auch ganz einfach kaufen, beispielsweise. Es gibt ja sehr, sehr häufig, dass du halt eine Bewertungsplattform oder auch Google Reviews, dass du die fluten kannst mit positiven oder negativen Kommentaren. Und dann liest du halt, wie du bei sehr, sehr vielen, happy with the service, thumbs up. Und das liest du dann irgendwie, wenn du durch 10 Seiten gehst, hast du es dann auf jeder Seite zweimal drinne gehabt.
Und, genau, richtig. Ja. So, und da ist die Idee im Endeffekt, eine Instanz einzubauen. Das heißt, dass jemand oder dass ich autorisiert werde, dieses Feedback überhaupt zu geben.
Finde ich es auch wichtig aus noch einem anderen Grund. Ja, wenn ich jetzt auch daran denke, wer der Nutzer sein könnte. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an Gottfried denke, an dem Opa von Felix aus der 7b, den ich damals als Freund hatte, und der setzt sich jetzt heute ran, ja, und der hat eine schlechte Internetverbindung. Der ist vielleicht fit in der AI, der hat eine schlechte Internetverbindung und die Responses sind deswegen sehr, sehr langsam. Aber es liegt an seinem End. Dann schreibt er am Ende halt rein, bin super unzufrieden, alles hat extrem lange gedauert, ist für mich nischt. Aber er hat an sich vielleicht auch gar nicht das Know-how, den Kenntnisstand, dass das nicht an der AI selber gelegen hat, sondern dass sie sehr, sehr gut arbeitet, aber dass das Problem bei ihm schlussendlich lag. Und das muss natürlich auch irgendwie gefiltert werden.
Ganz genau. So, und da geht es im Endeffekt darum, dass halt in einer zweiten Instanz daneben sozusagen bewertet wird und nur die tatsächlichen sogenannten Trust-Signale, also sprich die Informationen, vertraue ich diesem AI, diesem Agent, und in welcher Qualität ist es denn da gewesen, dass diese Informationen on-chain gespeichert werden. Aber die eigentliche Bewertungsmatrix sozusagen, das Bewertungsplattform und wie das alles technisch dort hinter funktioniert, die off-chain sein soll, damit halt nicht zu viel Mist im Endeffekt dann halt auf der Blockchain Ethereum dort läuft.
Ja. Finde ich auch sehr, sehr gut, weil das ist natürlich auch, mögliches Angriffsziel, was wahrscheinlich in der großen Masse auch eine Blockchain sehr, sehr herausfordernd belasten kann, ist, wenn ich jetzt halt wirklich Bewertungsbots auf diese Plattform und auf diese AI-Bots flute und da permanent irgendwelche Bewertungen geschrieben werden, die überhaupt nichts aussagen, belastet das nur das System. Aber wenn man das natürlich off-Chain hat, ja, dann soll halt das Datencenter da belastet werden. Juckt kein, die Chain läuft ganz normal weiter ohne Probleme. Und das ist natürlich dann hintenrum wiederum auch viel Arbeit und kostet unnötig Geld, aber man hat die Belastung auf der Chain selber nicht.
Richtig, genau. Weil wir hatten es in der letzten Folge, dass gerade Ethereum darüber ja diskutiert, wie man diese Autobahn, da wo die ganzen tollen Dinge halt drauf laufen, im Endeffekt effizienter und effektiver halt auch gestalten kann, um nicht Seitenstraßen zu bauen, also sprich andere Chains, sondern dass halt Ethereum sozusagen dort der Layer of Trust ist. Macht auch Sinn, dann halt dort dieses dann so zu gestalten, dass halt wirklich nur die guten Signale oder die Informationen, die wirklich wertvoll sind, die dann halt auch wirklich on-chain zu speichern und nicht den ganzen Überhang dazu. Ja, macht Sinn, absolut. Ja. Mhm. Ja, und der dritte Punkt, der dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt halt auch kommt, ist im Endeffekt so eine Art Zertifikat. Also sprich, dass man sagt, hey, du bist validiert worden von uns, du bist registriert von bei uns, wir sind uns sicher, dass dieser AI-Agent, dieses Stückchen Software, was halt darauf läuft, dieses Stück Programmierung halt auch sehr, sehr gut nicht nur ankommt, sondern halt auch benutzt wird und dass es im Endeffekt so eine Art Proof gibt von der
Proof Foundation. Proof of AI Validation.
Ja, so ein Proof Layer. Ich weiß, den Namen gibt es schon heute noch nicht. Ich habe doch mal nachgeschaut und gibt es tatsächlich nicht. Aber dass man so eine Art Proof genommen für AI bekommt. Richtig, genau.
Richtig.
Da wird tatsächlich auch noch darüber diskutiert, ob dieser Proof wirklich explizit von Ethereum sein muss oder ob das eventuell extern sein könnte. Also sprich nicht in der Ethereum Foundation, um halt auch dieses Geschmäckle wegzubekommen, dass man im Endeffekt dort ja selber interagiert, ja, sondern im Endeffekt eine dritte Instanz dort halt einen Proof gibt. Dritte Instanz für unsere Zuhörer, das könnte ein sogenanntes Oracle sein, also sprich eine auch manchmal sogar zentralisiertes Unternehmen, was dann im Endeffekt bestimmte Triggerpunkte, Triggerinformationen halt liefert zur Qualität. Also es gibt Oracles zum Beispiel für Charts, für den Bitcoin-Preis und ähnliches, da gibt es Oracles zu und das könnte eventuell auch für diese AI-Geschichten auch da sein.
Ich finde, das ist auch wichtig, ja, um eine neutrale Instanz damit reinzubringen, weil wir wissen halt, wie es in diesem Review-Geschäft halt auch einfach läuft. Da wird teilweise extrem viel Geld bezahlt, um halt negative Bewertungen rauszunehmen, beziehungsweise illegal positive hinzuzufügen. Und natürlich ist es dann halt so, wenn du in einem dezentralen System eine zentrale Instanz hast, die darüber entscheidet, ob dein AI-Gen validiert wird oder halt eben nicht, kann da natürlich schlussendlich auch Geld und Manipulation immer eine Rolle spielen. Deswegen bin ich auch dafür, dass man das über einen Oracle macht, um halt einfach ein neutrales, dezentrales System, was halt eine Blockchain nun mal ist, soll ein dezentrales System sein, dass dieses dann auch dementsprechend beibehalten wird.
Ja, richtig. Würde auch im Endeffekt dieser ganzen Infrastruktur und das, was heute schon da ist, auch zuträglich sein. Ja, also sprich, man kennt es jetzt schon, die sich technisch damit halt befassten, wie diese Zusammenhänge halt auch da sind. Und deswegen wäre halt so ein Oracle eventuell auch sinnvoll. Ja. Aber wir werden es sehen. Also das sind die drei Bestandteile von diesem neuen, in Anführungsstrichen, ERC-Standard 8004. Das heißt, man hat einen Agenten, der wird registriert, wie gesagt, über einen NFT-Standard. Finde ich ganz spannend, dass das wieder auch dazu kommt. Dann suche ich mir als Client meinetwegen den Agenten aus, nach Fähigkeiten, was er denn machen soll. Also sprich, ich habe vielleicht so eine Art Store vielleicht auch, dass ich vielleicht mir aussuche, okay, das ist der Agent 1, 2, 3 und so weiter. Also sprich, die Fähigkeiten des Agenten kann ich einfach auch durchsuchen. Was macht das Ding denn? So, und dann wird im Endeffekt der aktiviert, die Task dazu, also sprich das Prompting und ähnliches, wird aber alles off-chain gemacht, also nicht in dem Agenten selber, sondern er triggert halt nur. Ja, und die Bewertung ist dann auch, oder die Bewertungsgrundlage sind dann auch off-chain, aber das, was der Agent dann halt gut gemacht hat und auch die Information, den Trust, der wird wieder on-chain gespeichert, um ihn halt auch wieder wertiger zu machen. So, bis hin zu der Möglichkeit, im Endeffekt dann halt einen Validierungsprozess zu haben, so eine Art TÜV-Stempel, hey, das ist das Beste, was sozusagen da gerade auf dieser Blockchain laufen kann. Spannend.
Sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass die Jungs von Ethereum, Vitalik beispielsweise, dass die uns zuhören. Wir haben in den letzten Wochen so viel darüber gesprochen, dass das ein sehr, sehr wichtiges Instrument ist. Boom.
Und jetzt.
Ja. Also ich sag, wenn es Proof of AI Validation für das, sagen wir mal, TÜV-Zertifikat geben sollte, dann wissen wir, sie hören zu.
Absolut. Ich glaube, sie hören alle zu. Ja, genau.
Die hören alle zu.
Sie hören alle zu. Man merkt es an den Zuhörerzahlen. Sie hören alle zu.
Sie hören alle zu. Die gesamte ETH Foundation.
Ja, genau. Ja, sehr spannend. Also ich in den nächsten Wochen werden noch einige Meetings tatsächlich dazu stattfinden, habe ich gelesen, wie das dann halt weitergeht, wie sie sich damit beschäftigen. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, Glaskugel haben wir ja auch, nehmen wir nicht. Ich gehe jetzt gerade ganz stark davon aus, dass dieser ERC-Standard tatsächlich kommen wird. Wie der ausgeprägt wird, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, diese drei Punkte, dass der auch so oder so ähnlich dann halt auch technologisch dann halt umgesetzt wird. Und dann bin ich gespannt, was dann passiert. Weil dann hast du das allererste Mal eine Blockchain, die tatsächlich On-Chain-Agenten, als dann halt auch die Bewertungsmatrix dahinter zulässt. Wie gesagt, gibt es auch andere Chains, unbesehen, ja, für alle Zuhörer, die da andere Chains präferieren. Aber natürlich ist das die größte, muss man auch ganz klar sagen, wo man halt auch die meisten Applikationen, die meisten Lösungen halt auch darauf sieht aktuell. Ja.
Bleibt spannend, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, wir bleiben dran. Wir werden uns das anschauen und mal gucken. Ich werde hier nochmal in der Videobeschreibung, oder werde ich natürlich das auch mal reinstellen, den ERC-Standard, dass man das vielleicht mal nachlesen kann. Ja, für heute erstmal alles gut. Stefan, es hat mir wie immer Spaß gemacht, darüber zu diskutieren und zu sprechen. Ich bin mal gespannt, was wir übernächste Woche und die nächsten Tage so erfahren. Genau.
Es bleibt ein spannendes Thema. Ich freue mich da auf jeden Fall auch drüber, mehr zu hören und wieder mehr schöne Fragen stellen zu dürfen zu den Themen.
Gerne.
Und ja, dann auch an alle Zuhörer. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
So sieht's aus. Alles klar. Bis dann. Danke dir. Ciao.
Ciao, ciao.